Der päpstliche Rat zur Förderung der Neuevangelisierung besteht jetzt seit einem Jahr. Wir haben naturgemäß zunächst einmal begonnen, uns selber zu organisieren. Wir haben einige für uns Fachleute gedachte Tagungen veranstaltet, mit denen wir uns selber unterrichten wollten über das, was an Aufgaben vor uns liegt. Aber jetzt wird es dringend Zeit, dass wir hinausgehen, dass wir das, was unsere Aufgabe ist, die neue Evangelisierung voranzutreiben, auch umsetzen und wenigstens damit beginnen. Und dieses zweitägige Treffen soll in der Tat so etwas wie ein Paukenschlag sein, der Beginn unserer öffentlichen Tätigkeit. Wir haben eingeladen Gruppen, Vereinigungen, die im Bereich der Neuevangelisierung tätig sind. Es sind insgesamt 515 Gruppen, die dieser Einladung gefolgt sind, die eigentlich aus der ganzen Welt kommen. Wir erwarten über 8000 Teilnehmer, darunter auch einige hundert aus Deutschland und Österreich. Wir wollen uns stärken, indem wir Zeugnisse anhören von solchen Personen und Vertretern von Movimenti, die schon auf diesem Gebiet seit einiger Zeit tätig sind und Erfahrungen vorweisen können. Wir wollen uns aber vor allen Dingen auch stärken in der Begegnung mit dem Nachfolger Petri, mit Papst Benedikt XVI., der am ersten Tag, am Samstag, dem 15. zu uns kommt und am Sonntag, dem 16., mit uns allen eine heilige Messe im Petersdom feiert. Eine Messe, für die übrigens zum ersten Mal ein neues Messformular verwendet wird, Pro Nova Evangelisatione, die sind im Original immer auf Latein, existiert aber auch schon in einer deutschen Übersetzung und Übersetzung in andere Sprachen. Ein Messformular, das dann aufgenommen werden soll ins Messbuch.
Sie sprachen von 115 Gruppen, die sich bereits in ihrer Arbeit der Neuevangelisierung gewidmet haben, die nun nach Rom zu dem Kongress kommen. Und da stellt sich für mich jetzt die Frage nach der Geschichte dieser neuen Disziplin, der Neuevangelisierung. Seit wann wurde eigentlich das Problem erkannt, dass es eine Neuevangelisierung braucht?
Die Neuevangelisierung ist natürlich nicht so neu, wie man meinen könnte. Der Begriff ist von Papst Johannes Paul II. Geprägt. Aber zum ersten Mal gesprochen von der Aufgabe einer neuen Evangelisierung hat eigentlich Papst Paul VI. In seinem apostolischen Schreiben Evangelium Nuntiandi aus dem Jahre 1975. Er hat festgestellt, dass uns in den Ländern, die wir als christlich bezeichnen wollen und würden, allmählich die Menschen verloren gehen, dass immer weniger Prägekraft des christlichen Glaubens da ist. Er hat all das schon vor 35 Jahren festgestellt, aber sozusagen noch nicht organisatorische Schlüsse daraus gezogen. Das hat noch nicht einmal Papst Johannes Paul, obwohl er eigentlich diesen Begriff der Neuevangelisierung ständig im Mund geführt hat. Es ist Papst Benedikt gewesen, der dafür eine neue Kurienbehörde gegründet hat, im Rang eines päpstlichen Rates, der eben jetzt seit einem Jahr arbeitet. Aber die Aufgabenstellung ist klar. Wir wenden uns im Prinzip nicht an die selbsterklärten Atheisten, an die Agnostiker. Wir wenden uns auch nicht an die Länder der dritten und vierten Welt, für die weiterhin die Missionskongregation, die Kongregation für die Evangelisierung der Völker zuständig ist, sondern unsere Aufgabe betrifft die Regionen und Gebiete des Westens, so könnte man sagen. Dazu treten mittlerweile auch schon einzelne Staaten Osteuropas, die Polen zum Beispiel, die ein lebhaftes Interesse auch an unserer Arbeit haben. Und wir müssen feststellen, dass zu uns auch indische Bischöfe kommen, einige sogar in letzter Zeit, und sagen, auch wir haben eine Neuevangelisierung nötig. Die Aufgabe präsentiert sich offenbar umfassender als von uns angenommen. Und diese Abgrenzung, die ich gerade vorgenommen habe, auf der einen Seite, was das Gespräch mit den Atheisten angeht, auf der anderen Seite, was die klassische Aufgabe der römischen Missionskongregation angeht, ist natürlich in der Praxis tatsächlich etwas schwerer vorzunehmen, weil die Grenzen sich da etwas verwischen.
Sie haben es erwähnt, zweimal wird Papst Benedikt selbst den Teilnehmern des Kongresses begegnen. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Zwei Begegnungen, wie kam es denn dazu?
Wir dürfen davon ausgehen, dass Papst Benedikt, der, wie ich gerade sagte, unsere neue Behörde gegründet hat, im letzten Jahr wirklich auch ein ganz lebhaftes, ein ganz ehrliches Interesse an unserer Arbeit hat. Das ist ihm ein Anliegen. Die Neuevangelisierung voranzutreiben in den Ländern des Westens, insbesondere in Europa, dessen Situation er nun sehr gut kennt. Er hat ja auch einige Male auch schon über die Situation des Christentums in Europa gesprochen, vor langer Zeit schon, also noch nicht Papst war und auch neuerdings und auch jetzt wieder bei seinem Deutschlandbesuch. Der Papst steht hinter dieser Aufgabe, hinter diesem Anliegen. Er will dadurch, dass er zweimal zu uns kommt, zeigen, es ist mir ein wichtiges Anliegen, ich möchte, dass ihr Erfolg habt.
Also in der Tat geht es ja bei der Neuevangelisierung auf keinen Fall um eine Verwässerung oder Relativierung von Glaubensinhalten. Es geht eher dazu, auch wenn man Äußerungen ihres Chefs, Bischof Fisi Keller, interpretiert, es geht darum, eine neue Sprache der Vermittlung der frohen Botschaft zu finden. Welche Instrumente muss man denn da noch entwickeln?
Logischerweise geht es nicht und kann es nicht darum gehen, neue Glaubensinhalte zu definieren oder zu vermitteln, sondern Neuevangelisierung meint neue Formen der Vermittlung. In diesem 21. Jahrhundert sind die elektronischen Kommunikationsformen von allergrößter Bedeutung, das Internet insbesondere, der mit uns zusammen im selben Gebäude arbeitende Rat für die sozialen Kommunikationsmittel hat in diesem Jahr 2011 ein sehr erfolgreiches katholisches Blogger-Treffen abgehalten, dem wir auch am Rande beteiligt waren. Da geht eine Tür auf, von der wir meinen, dass wir sie auch entschlossen beschreiten sollten, dass wir mit diesen neuen technischen Möglichkeiten, die insbesondere das Internet bietet und verwandte Techniken, dass wir versuchen, über diesen Weg wieder neu über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Am Ende geht es immer um ein persönlich glaubwürdiges Zeugnis eines Einzelnen. Wie das vermittelt wird, das hat seine Bedeutung, weil wir eben davon ausgehen müssen, dass viele Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Sie wüssten gar nicht, was sie da tun sollen. Sie sind aber durchaus bereit, sich mit Inhalten zu befassen, die auf eine geeignete Form an sie herangetragen werden. Also wird es unsere Aufgabe sein, und wir haben damit auch schon begonnen, mit Agenturen, mit kirchlichen Gruppen und Gruppierungen zusammenzuarbeiten, die bereit sind, auf diesen neuen Feldern mitzuarbeiten und die technischen Möglichkeiten zu nutzen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir andere helfen, dass wir andere finden, die es tun, denn unsere Behörde hat genau 5 Mitarbeiter auf der Arbeitsebene und daraus ergibt sich, dass wir selber die Neuevangelisierung nicht in eigener Person vorantreiben können, sondern wir brauchen Helfer, wir brauchen Partner und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir jetzt diese vielen Vereinigungen, Gruppen, Bewegungen, Movimenti eingeladen haben, nach Rom zu kommen. Wir wollen sie kennenlernen, wir wollen, dass die uns kennenlernen, wir wollen untereinander Vernetzung schaffen. Es kommt durchaus vor, zum Beispiel auch in Deutschland, dass Gruppen miteinander auf einem relativ begrenzten Raum in einer Region zusammenarbeiten, sich aber gar nicht kennen. Und wenn wir dazu beitragen können, dass die sich kennenlernen und dann vielleicht schaffen, Dinge gemeinsam zu tun oder sich einfach auch nur abzusprechen über das, was sie tun, denke ich, haben wir schon einen Erfolg erzielt.
Die Verantwortung liegt auf den Schultern einzelner Menschen, einzelner besonders glaubwürdig auftretender Katholiken, wenn wir das so nennen können. Liefern Sie mir mal eine Job Description. Wie ist denn jemand, der als Neuevangelisator in Erscheinung treten kann? Was kann der oder die? Wie ist der oder die?
Das ist nicht notwendigerweise ein Berufschrist, das heißt nicht notwendigerweise ein Priester oder eine Ordensfrau oder ein Ordensmann, sondern was wir ja eigentlich brauchen, sind Menschen, die da, wo sie arbeiten und leben, die in ihrer Berufswelt, in ihrer familiären, freundschaftlichen Welt bereit sind, den Mund aufzutun und die Schweigespirale zu durchbrechen. Das heißt, wieder Gott ins Gespräch zu bringen. Dazu muss man möglicherweise auch gut ausgebildet sein. Vor allen Dingen aber und zunächst einmal muss man überzeugt sein. Man muss selber brennen, damit man andere mit diesem Feuer der Begeisterung anstecken kann. Naturgemäß wird man solche Persönlichkeiten, Frauen und Männer, eher in den geprägten katholischen Vereinigungen finden, also in den Gruppen und Bewegungen, in den neuen geistlichen Bewegungen, denn in den Pfarren, die häufig ja ums Überleben kämpfen, ist es schwer, leider muss man das sagen, ist es schwer geworden, diese ursprüngliche Begeisterung des Christentums zu finden und zu entdecken. Nichtsdestotrotz gibt es sie, Gott sei Dank gibt es sie, es gibt viele Pfarren, die hervorragende Arbeit machen. Und am Ende könnten wir auch erst sagen, dass wir unsere Arbeit getan haben mit diesem neuen päpstlichen Rat, wenn es uns gelingt, über die Bewegungen wieder an die ganz normale Pfarrarbeit anzusetzen, anzudocken und Möglichkeiten zu schaffen, dass dort über die Pfarreien, die es ja, wenn auch in reduzierter Form, aber sicher weiterhin geben wird, wenn es uns gelingt, von dort wieder eine neue Welle des Christentums zu entfachen.
Was sind denn kalkulierbare Reaktionen auf eine Initiative wie diese, auf Neuevangelisierung? Meinen Sie, diese neuen Evangelisatoren werden besonders viel Ablehnung erfahren oder eher Gleichgültigkeit?
Ich halte alles für möglich, von Zustimmung bis zur echten Ablehnung. Denn im Augenblick geht es ja um nichts Geringeres und um nichts anderes als um eine regelrechte Mentalitätsänderung. Diese Mentalitätsänderung bedeutet, wir Christen in den westlichen Ländern müssen akzeptieren, dass wir zur Minderheit geworden sind oder jedenfalls dabei sind, zur Minderheit zu werden. Das heißt, wir müssen des Weiteren akzeptieren, dass wir, wenn wir überleben wollen, darauf setzen müssen, zu wachsen. Wir müssen missionarische Züge entwickeln. Das lag bisher nicht im Wesen des europäischen Katholizismus, das haben wir sozusagen den Evangelikalen, den Freikirchen überlassen. Von denen können wir in der Tat einiges lernen, nämlich den Mut zum Zeugnis. Es geht nun ganz sicher nicht darum, die katholische Kirche evangelikal zu machen, aber wir müssen uns von den Methoden, die dort bei den Brüdern und Schwestern dieser kirchlichen Gemeinschaften seit langem schon im Schwange sind, etwas abgucken, etwas lernen und es hinkriegen, dass wir eine missionarische Begeisterung und eine missionarische Mentalität bekommen. Wir müssen akzeptieren und bereit sein, dafür etwas zu tun, dass wir wieder wachsen. Wir müssen uns zunächst einmal überhaupt zutrauen, dass wir wachsen können. Schon das scheint mir nicht einfach zu sein. Und deswegen braucht es stärkende Begegnungen, wie diese des kommenden Wochenendes es hoffentlich sein wird.
Kann man denn zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas wie eine Zielgruppe, eine erste Zielgruppe der Neuevangelisierung ausmachen? Ist es sinnvoll, da auf eine intellektuelle Zielgruppe oder andere Multiplikatoren zu setzen? Oder ist die Basis, die man ansprechen will, ist es wirklich eine breitere Basis?
Das ist eine breitere Basis, denn es ist durchaus legitim zu unterscheiden, zu sagen, die Journalisten können eine Zielgruppe sein oder Unternehmer können eine Zielgruppe sein. Übrigens sind das zwei Gruppen, mit denen wir uns auch im Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung besonders beschäftigen. Aber der Fokus dieses Treffens ist tatsächlich breiterer, allgemeinerer Natur. Uns bricht ja, wenn Sie die soziologische Struktur der Pfarren anschauen, eine ganze Generation oder mittlerweile schon mehrere Generationen weg, weil dann nämlich nach der Beendigung von Erstkommunion und Firmung im Grunde so etwas wie ein großes Loch sich da bietet, wo also die Bevölkerungsgruppen in den 30er, 40er, 50er Jahren zu verschwinden drohen. Wir müssen schon tatsächlich den Anspruch haben, die insgesamt anzusprechen.
In der Fastenzeit nächstes Jahr kommt eine neue große Initiative des Päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevangelisierung und das ist die Großstadtmission. Das ist nun eine Initiative, die bereits Vorgänger hat, etwa in Wien. Ist denn die Veranstaltung, die Sie jetzt am Wochenende haben, auch eine Vorbereitung darauf?
Ganz sicher. Wir haben mit dieser Stadtmission vor allen Dingen Folgendes vor: Wir wollen die Bischöfe, die ja die beauftragten ersten Lehrer ihrer Diözesen sind, dazu bringen, die Initiative zu ergreifen und Katechesen anzubieten. Sie haben darauf hingewiesen, dass es dafür durchaus erfolgreiche Vorgänger gibt. Ich nenne insbesondere Christoph Kardinal Schönborn in Wien, der jetzt eine neue Reihe von Katechesen gerade begonnen hat oder in diesen Tagen beginnen wird und der das schon seit Jahren mit großem Erfolg macht. Wir wollen die Bischöfe dazu bringen, sich zu besinnen, dieser Aufgabe nachzukommen und die Kathedra, also ihren bischöflichen Stuhl in der Bischofskirche, als einen Ort der Verkündigung zu betrachten, natürlich aber mit dem Ziel, dass solche Aktivitäten, vielleicht nicht in allen, aber doch in einigen Pfarren der Bischofsstadt und darüber hinaus dann fortgeführt werden von den jeweiligen Pfarrern. Wir schlagen vor, dass es eine kontinuierliche Bibellesung gibt und wir wollen aus einem Buch vorlesen und darüber dann auch Diskussionen ermöglichen, vorlesen lassen, das uns in besonderer Weise geeignet scheint, auch der Situation des modernen Menschen gerecht zu werden. Das sind die Bekenntnisse, die Confessionis des heiligen Augustinus.
Welche konkreten Erfolge hat denn die Stadtmission etwa in Wien vorzuweisen? Also warum kann das ein Modell sein, wirklich für eine kapillarere, für eine verbreiterte Form der Neuevangelisierung?
Zunächst einmal ist es gelungen, die religiösen Inhalte im Gespräch zu halten in einer Ortskirche, die, wie die Deutsche auch, in der letzten Zeit besonders stark von dem schrecklichen Missbrauchsskandal befallen worden ist und darunter gelitten hat. Wir meinen, dass diese Katechesen der Bischöfe und der Pfarrer noch ergänzt werden sollten, werden das auch vorschlagen für das kommende Jahr, durch Hausbesuche. Dann erreichen wir noch eine größere Breitenwirkung. Es ist die eine Sache, wenn wir in den Medien sind mit solchen Aktivitäten. Die andere Sache ist es, an möglichst viele Menschen unmittelbar heranzukommen. Also hoffen wir, dass es möglich sein wird, übrigens wieder mit Hilfe der Bewegung, denn andere Helferinnen und Helfer haben wir ja nicht, den Versuch zu unternehmen, möglichst viele Menschen zu Hause aufzusuchen.